Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Hierzu begrüßt sie Gisela Steinhauer. Die Lehrerin Ala Kassab unterrichtete in Syrien Englisch, dann kam der Krieg, sie musste fliehen und inzwischen hat sie alles dafür getan, um in Deutschland eine neue Chance zu bekommen. Herzlich willkommen, Ala Kassab.
Dankeschön.
Sie haben erfolgreich ein Ausbildungsprogramm für Lehrerinnen und Lehrer absolviert, über das wir noch ausführlich sprechen werden, und unterrichten jetzt an einer Grundschule in Brandenburg Englisch. Worin besteht der größte Unterschied zum Unterricht in Syrien?
Im Vergleich, ich habe bis jetzt bemerkt, dass in Syrien das Unterricht ist immer noch mehr frontal als hier und dass die Kinder hier viel mehr Freiheit haben, die Meinung zu äußern, aber die sind auch frischer und ein bisschen schwieriger.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Ala Kassab, die vor knapp 3 Jahren ihre im Krieg zerstörte Heimat Syrien verließ und nach Deutschland flüchtete. Da waren Sie 22 Jahre alt. Wie ist damals Ihre persönliche Situation gewesen in Syrien?
Ich lebte immer noch mit meiner Familie da und ich habe dann mein Studium abgeschlossen und ich hatte auch einen Job als Englischlehrerin. Trotzdem war mein Leben nicht gut. Es gab immer noch Unsicherheit, wo man einfach nicht mehr wusste, ob man morgen lebt oder nicht mehr.
Wenn Sie sagen, Sie haben noch mit der Familie zusammengelebt, wie groß ist die Familie Kassab?
Meine Mama und Papa und 3 Schwestern, aber 2 davon sind verheiratet und wohnen woanders.
Und sind Sie die Älteste mittendrin?
Die Jüngste.
Die Jüngste. Und was haben die Eltern gearbeitet? Sind das auch Lehrer?
Nein, meine Mutter war damals Krankenschwester und mein Papa hat einen Blumenladen.
Und die konnten beide noch in ihren Berufen arbeiten?
Leider nicht. Meine Mama hat schon, als ich geboren war, aufgehört, weil sie auf uns aufpassen müsste. Und wegen des Kriegs, mein Papas Arbeit ist schlimmer geworden. Meine Eltern haben ein bisschen Geld gespart und davor lebten wir vor ein paar Jahren. Und dann musste ich und meine Schwestern auch arbeiten und helfen.
Was war das für eine Lebenssituation? Haben Sie in einem Haus zusammen gewohnt? War das eine Wohnung?
In einem Haus und zum Glück, das war unsere. Wir mussten keine Miete bezahlen, aber alles anders im Krieg ist teurer geworden. Essen, Wasser, Strom, alles. Und das ist, wenn es gab. Manchmal, es gab auch kein Wasser oder kein Strom.
Und das Haus steht in Aleppo?
Ja.
Ist das noch heil oder ist das zerstört worden?
Nee, es ist noch da.
Was haben Sie denn damals nicht mehr ausgehalten, Ala? Warum sind Sie weggegangen?
Ich war vor langer Zeit frustriert, obwohl dass ich arbeiten könnte und studiert habe. Und es war einfach, dass das Leben nicht mehr sicher war. Ich habe öfter gehört, fast jeden Tag, dass jemand tot ist. Und das macht das Leben gar nicht gut. Auch Verwandte, mein Cousin zum Beispiel.
Und dann haben Sie gesagt, ich kann das nicht mehr aushalten, ich möchte weg hier. Warum war klar, Sie gehen nach Deutschland?
Ich habe von anderen Freunden gehört, dass sie nach Deutschland flüchten wollen. Und ich habe gefragt, in welches Land werden unsere Zeugnisse anerkannt. Und ein Freund hat mir gesagt, in Deutschland. Und das hat mir zuerst gut gefallen, weil ich wollte nicht in einem anderen Land leben und eine neue Sprache lernen. Und dann werden meine Zeugnisse nicht anerkannt. Mhm. Und dann muss ich von Anfang an zur Schule gehen. Das möchte ich nicht gerne.
Hätten Sie denn für Deutschland ein Visum bekommen?
Ich könnte das probieren mit einem Studiumvisum, aber ich müsste dann mich bewerben an Unis und ein Stipendium auch suchen, weil ich kann mein Studium nicht selbst leisten. Und das hätte lange gedauert und es war eine 50-50-Chance, entweder klappt es oder gar nicht.
Und deshalb, weil Ihnen das zu lange gedauert hätte, haben Sie sich zur Flucht entschieden?
Ja, und weil es auch gar nicht sicher war. Ich wusste nicht, ob ich auch lange warte und probiere, dass es klappt.
Die Schwestern und die Eltern sind in Aleppo geblieben. Haben die versucht, sie von ihrem Vorhaben abzuhalten? Ich meine, das ist ja ein Riesenschritt, zu sagen, ich fliehe jetzt aus Syrien. Haben die gesagt, nein, nein, Allah, mach das mal besser nicht?
Ja, nur weil sie Angst hatten. Wie kann ich das alleine machen? Ich bin die Jüngste. Ich bin gewöhnt, dass meine Familie alles für mich besorgen. Und nicht nur, dass ich einfach sage, okay, tschüss, ich gehe jetzt in einem anderen weiten Land. Ja, sie haben dann gesehen, dass ich entschieden habe, ich mache das. Und dann sie haben es akzeptiert.
Und was Sie einmal entschieden haben, das machen Sie auch, das ziehen Sie durch.
Genau.
Vor 3 Jahren flüchtete Ala Kassab aus Aleppo. Nun unterrichtet sie an einer Grundschule im brandenburgischen Gelto Englisch. Dabei half ihr die Uni Potsdam mit dem Refugee Teachers Program. Das ist ein spezielles Programm für geflüchtete Lehrerinnen und Lehrer. Wie sieht dieses Programm genau aus?
Dieses Programm besteht aus 3 Teilen. Im ersten Teil, es war 1 Semester, 6 Monate, nur intensive Sprachkurse von ganz Anfang an, von A1 bis B1.
Sie sprachen gar kein Deutsch, als Sie kamen?
Nein. Wir müssten am Anfang so einen Test machen, wo Sie entscheiden können, welches Niveau haben wir. Und ich könnte das auch nicht machen. Ich sagte, Entschuldigung, ich gehe jetzt raus, ich schaffe es nicht. Und ich dachte, ich habe jetzt dann keine Chance mehr in dieses Programm. Und dann haben sie mir gesagt, nee, doch, wir fangen mit euch von Anfang an. Dann kam 2. Semester, noch 6 Monate. Wir haben weiter mit Deutschkurse gemacht, das Niveau B2. Dann kam 6 Monate B2 Deutschkurs und daneben haben wir Seminare an der Uni besucht und ein Praktikum an einer Schule gemacht, ein Hospitationspraktikum, wo wir das erste Chance hatten zu sehen, wie sieht es aus in einer deutschen Schule.
Das heißt, Sie haben dann so weitere Qualifikationen gemacht, also auch Erziehungswissenschaften oder was gehörte da so zu?
Ja, genau. Wir haben Seminare besucht mit dem Lehramtsstudenten, dass wir auch Kontakt haben zu deutschen Studenten, die das auch studieren.
Wie lange hat das dann insgesamt gedauert, diese Qualifikation?
1,5 Jahre. Dann im 3. Semester hatten wir nur Deutschkurse bis C1 und dann an der Uni Potsdam, wir haben die Sprachprüfung DSH.
Und hat es so Momente gegeben, wo Sie gedacht haben, das schaffe ich nie?
Nein. Es war sehr stressig. Wir müssten täglich zur Uni gehen, lange Stunden. Am Wochenende hatten wir Hausaufgaben. Es gab nie eine richtige Pause oder Urlaub, gar nicht.
Also Sie haben das richtig durchgezogen, weil Sie mal wieder wollten. Sie hatten sich das in den Kopf gesetzt.
Genau. Es war einfach eine Chance, die ich nicht verlieren wollte.
Wie sind Sie angenommen worden an dieser Schule in Brandenburg, in Gelto?
Die Kinder waren sehr neugierig. Wer bin ich überhaupt? Was mache ich hier? Ich kam auch erst zur Schule im Oktober. Die Schule hat schon angefangen. Und dann haben sie mehr fremd bemerkt. Aha, sie kam jetzt. Und wer ist sie? Woher kommt sie? Welche Sprachen spricht sie? Und was sind ihre Ziele hier überhaupt? Oder warum kamen sie von Syrien nach Deutschland? Und solche Fragen haben die Kinder gestellt.
Und was waren die Antworten auf die Fragen?
Ich habe dann den Kindern beantwortet, dass ich aus Syrien geflüchtet bin, dass mein Leben dort nicht mehr so sicher war und dass ich gerne hier wieder mein Leben aufbauen möchte und meinen Beruf ausüben.
Gab es oder gibt es Flüchtlingskinder in dieser Klasse, die ihr Schicksal teilten und die wussten, was sie so mitgemacht haben?
Leider nicht. Mhm. In meiner Schule, die Kinder sind alle Deutsche, aber vor andere Kollegen von mir, die dieses Refugee Teachers Program auch absolviert haben, viele arbeiten in Schulen, wo es viele Kinder von verschiedenen Migrationshintergrund sind.
Nun haben Sie ja in Syrien auch als Lehrerin gearbeitet. Wie groß sind die Klassen so im Unterschied zu Deutschland?
Es kommt drauf an, wo die Schule ist und auch in verschiedene Städte. Während des Krieges ist es schlimmer geworden, weil viele Schulen sind kaputt und dann müssten die Kinder einfach eine Schule teilen. Und als ich gearbeitet habe, ich war in private Schulen und dort die Klassen waren kleiner, wie ähnlich wie Deutschland.
Wie ist so das Verhältnis der Schülerinnen und Schüler zu den Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland im Vergleich zu Syrien?
Es gefällt mir hier sehr, dass die Kinder offen sind und frei und sie sagen direkt, was im Kopf ist. Sie sagen es einfach und dann sie denken, ob es okay war, ob es respektlos war oder geht noch. In Syrien, die Kinder haben viel mehr Respekt, vielleicht noch ein bisschen Angst, aber viel mehr Respekt. Und sie denken zuerst, ob das okay ist, bevor sie das sagen.
Aber dann war das für Sie ja auch ganz neu, dass die Kinder so direkt sind.
Ja.
Wie fanden Sie das am Anfang? Haben Sie dann manchmal gedacht, hey?
Ich war schockiert. Und ich habe es am Anfang falsch verstanden manchmal. Ich dachte, das war nur, weil ich fremd bin oder neu bin und weil ich auch klein bin. Ich bin 1,50 Meter und ich bin fast genauso groß wie die Grundschulkinder. Und das fanden viele Kinder lustig. Und ja, aber jetzt verstehe ich, die Kinder sind lieb und sie meinen es nicht, auch wenn sie sagen, was manchmal nicht so höflich klingt.
Was, Allah, sollten Lehrer können, wenn sie Flüchtlingskinder unterrichten?
Sie müssen Geduld haben. Sie müssen verstehen, dass die Kinder, die hier kommen, sind manchmal traumatisiert. Dass sie nicht nur einfach faul sind, weil sie die Sprache nicht so schnell können. Es kommen hier verschiedene Kinder, die vielleicht nicht die Chance hatten, die Schule zu besuchen, wo sie waren oder auf dem Flucht. Und das finde ich schade für die Kinder, dass sie manchmal brauchen jemanden, der auf die Kinder aufpasst und versucht, die zu helfen.
Eigentlich müssen dann die deutschen Lehrer Psychologen und Pädagogen in einem sein.
Das ist aber schwer, weil ich jetzt Lehrerin bin. Ich weiß, wie viele Aufgaben hat ein Lehrer. Aber es gibt auch was Wichtiges, die kulturellen Unterschiede. Das müssen die Lehrer auch verstehen und wissen und kennenlernen. Dann fühlen sich die Kinder auch wohl in der Schule.
Als Allah Kassab, die heute unser Gast ist im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur, vor 3 Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, da sprach sie zwar fließend Arabisch und Englisch, aber noch gar kein Deutsch. Wie sind die Umstände ihrer Flucht gewesen?
Ich hatte einen Freund in Deutschland, mein Freund, und ich wollte gerne zu ihm. Und ich war dann zuerst in Bayern und dann habe ich gefragt, ob ich bitte nach Berlin gehen kann. Und die Polizei da haben zugesagt.
Woher kannten Sie den Freund in Deutschland?
Facebook.
Okay. Und wir haben ja eben schon erfahren, dass Sie zwar ein Visum hätten bekommen können, aber dass Sie sich zur Flucht entschieden haben. Wie sind Sie denn dann geflohen aus Aleppo? Sind Sie alleine gekommen? Sind Sie mit einer Gruppe gekommen? Wie war das?
Ich war alleine von Aleppo bis zum Türkei. Ich musste dann in der Türkei 2 Wochen bleiben, bis ich alles geplant habe. Und dort habe ich mit einem Freund entschieden, dass wir zusammen flüchten.
Und wie ging es dann weiter von der Türkei aus?
Von der Türkei nach Griechenland, dann Mazedonien, Serbien, Kroatien und dann Österreich und dann Deutschland.
Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie eingepackt haben für diese Flucht?
Reisepass und Geld, die waren am wichtigsten. Alles anders, so was zum Essen und Trinken könnte ich mit Geld kaufen und meine Papiere.
Und eine kleine Tasche mit Kleidern?
Ja, die hatte ich. Die wüsste ich nicht, ob ich die behalten dürfte im Boot, weil es klein war und manchmal schmeißen sie einfach die Taschen weg.
Wer hat Ihnen denn geholfen, zum Beispiel auch dieses Boot zu finden?
Zum Glück, meine Schwester kennt jemanden, der auch flüchten wollte und dann, ja, das hat sich einfach von alleine geplant.
Und auf dem Boot war es jetzt keine Katastrophe? Also Sie haben da nicht mit Tausenden ganz eng gesessen, sondern...
Nein, zum Glück. Es war klein, aber wir waren so ungefähr 30 Leute mit Kindern, Babys, schwanger, Frauen. Und das Wasser war sehr ruhig, das Wetter war auch okay und alles lief gut. Nur der Motor hat ein paar Mal gestoppt, aber dann ist es wieder okay.
Wie viele Tage hat das insgesamt gedauert von Aleppo bis nach Deutschland?
Also weil ich in der Türkei 2 Wochen bleiben müsste, dann ich sage von der Türkei, von Griechenland bis zum Deutschland, das war 10 Tage. Und insgesamt so 1 Monat.
Und konnten Sie in dieser Zeit Kontakt halten zu Ihrer Familie?
Ja, nicht immer, nicht ständig. Ich musste in die verschiedenen Länder, wo ich länger bleiben dürfte, eine SIM-Karte besorgen und Internet.
Damit Sie telefonieren konnten?
Genau.
Das heißt, eine Steckdose zu finden, ist immer ganz wichtig.
Genau, am wichtigsten.
Sie haben eine Ihrer Schwestern nachgeholt nach Deutschland, ne?
Genau.
Ist die auf dem normalen Weg gekommen? Hat die ein Visum bekommen? Oder?
Ja, genau. Ich habe sie geholt mit dem Landesaufnahmeprogramm. Das gibt es in Brandenburg und Berlin und ein paar andere Bundesländern, wo die Syrer dürfen jemanden aus der Familie hier holen mit einer Verpflichtungserklärung, wo ich alles von meiner Schwester bezahle, außer die Krankenversicherung zahlt die Stadt.
Und dürfen Sie zusammen wohnen?
Ja und nein. Sie dürfte, aber mit meinem Vermieter Er hat leider nicht zugesagt.
Wohnen Sie denn alleine oder wohnen Sie schon mit Ihrem Freund zusammen?
Ich wohne schon von Anfang an mit meinem Freund.
Ach so, das heißt, Sie mussten auch nie in ein Wohnheim für Flüchtlinge?
Nein, zum Glück. Ich war in Eisenhüttenstadt, als ich Asyl beantragt habe. Und dort haben wir gefragt, ob ich zu ihm gehen kann. Und sie haben auch zugesagt.
Wie war das am Anfang, Ala? Sie hatten den deutschen Freund. Der hat Ihnen natürlich schon mal dabei geholfen, sich hier in Deutschland zu Hause zu fühlen und hier in Deutschland anzukommen. Aber wer waren die anderen Leute, die Sie so kennengelernt haben und die Ihnen geholfen haben?
Zuerst war nur mein Freunds Familie. Sein Mama und Papa, Tante, Großmutter, Großvater, Schwester. Es war einfach...
Fremd?
Ja und nein. Ich fühlte mich wohl und zu Hause, aber ein ganz anderes Zuhause, wo ich nicht verstehen könnte, außer wenn sie Englisch gesprochen haben.
Was war Ihnen sonst noch ganz neu? Was ist Ihnen fremd gewesen, auch in so einer deutschen Familie?
Fast alles, fast alles. Meine Familie ist lauter, großer und wir sind sehr eng zusammen. Wir treffen uns sehr oft und hier die Familie treffen sich ein paar Mal im Jahr.
Hat Vorteile und Nachteile, ne?
Ja, stimmt.
Was sind die Vorteile, wenn man sich ganz oft trifft mit der Familie?
Dass man auch Zeit für andere Sachen hat, so Freunde, Hobbys, Arbeit.
Aber man ist natürlich auch in enger Kontrolle, oder? Wenn man oft die Mama und den Papa sieht und die Schwestern, wissen die immer genau, was man macht.
Ja, ich habe das nicht in Deutschland bemerkt, dass viele Kinder auch Erwachsene sind kontrolliert. In Syrien haben wir das sehr.
Also genießen Sie auch die Freiheit hier in Deutschland.
Sehr gerne.
Zu Ihrem neuen Leben hier gehörte natürlich auch, also Sie sind Muslima, dass Sie mit den Kindern in der Mäusebach-Grundschule in Brandenburg den christlichen Jahreskreis feiern, also Ostern, Advent, Weihnachten. Wie haben Sie so das erste Weihnachtsfest in Deutschland erlebt?
Ich war noch ganz neu in Deutschland. Ich kam hier im Dezember 2015. Und dann direkt gab es Weihnachten. Die Familie kam zu Besuch, ich durfte die Familie kennenlernen. Ich habe Glühwein probiert, ausprobiert.
Hat er geschmeckt?
Hasse es. Es war einfach zu süß und komisch. Ja, es war richtig schön, auf dem Weihnachtsmarkt zu gehen und zu sehen, wie die Leute hier feiern.
Haben Sie denn auch schon Karneval gefeiert?
Nein. Was ist das? Oder Karneval erklären Sie
mal. Ja, Karneval ist so ein
ich kenne das Wort, aber ich
ein
weiß
Fest,
nicht.
Bei dem sich die Leute verkleiden. In Brandenburg feiert man Karneval.
Noch nicht.
Die Ruth wollte,
ich war eigentlich eingeladen zu diesem Oktoberfest mit dieser
so. Dirndl. Dirndl.
Ja.
Im Herbst 2015 begann Ihre 10-tägige Flucht aus Syrien. Im Herbst 2017 begann ein neuer Lebensabschnitt, denn da hielt Ala Kassab ein Diplom der Universität Potsdam in der Hand, das bestätigt, dass Sie eine fantastische Englischlehrerin sind. Sie haben das Pilotprojekt zur Integration geflüchteter Akademiker geschafft. Wozu berechtigt dieser Abschluss? Was dürfen Sie machen jetzt mit diesem Diplom?
Ich habe jetzt die Chance, in einer Schule zu arbeiten vor 2 Jahren, dass ich anschaue, wie es alles funktioniert in einer deutschen Schule und auch dieses Beruf auszuüben. Ich darf aber noch nicht genauso arbeiten wie deutsche Lehrer, die ausgebildet sind, weil es fehlt bei mir noch ein zweites Fach. Ich habe englische Literatur studiert und hier muss ein Lehrer 2 Fächer studieren und unterrichten, mindestens 2 Fächer. Und deswegen, ich darf schon arbeiten, aber nicht genau.
Sie wohnen in Potsdam. Wie weit ist Geldo von Potsdam entfernt? Wie viele Kilometer ungefähr?
Es ist gar nicht weit. Und ich wohne auch in der Nähe von Geldo. Das heißt, mit dem Bus, es ist 15 Minuten.
Das heißt aber auch bei diesem tollen Sommer, den wir hatten, sind Sie mit dem Fahrrad wahrscheinlich oft gefahren zur Schule.
Nicht so oft, weil es war auch viel zu warm oder heiß und dann eine halbe Stunde Fahrrad fahren und dann zur Schule, ich muss nochmal duschen.
Aber ist das ein gewohntes Bild, Fahrradfahren? Also haben Sie das in Syrien zum Beispiel auch gemacht?
Nein, ich habe erst hier Fahrradfahren in Deutschland gelernt.
Was ist das für ein Gefühl?
Freiheit. Ich durfte was Neues lernen, was ich vorher dachte, ich kann sowas nie.
Wie schnell haben Sie das gelernt?
Es hat ein paar Monate gedauert. Ich bin oft hingefallen, Blut und blauen Flecken, aber so lernt man.
Und weil Sie eine Kämpferin sind, haben Sie auch das gelernt. Wer hat Ihnen das denn beigebracht? Ihr Freund oder ein Kollege? Oder?
Nein, ich habe einen tollen Fahrradtrainer kennengelernt. Er hat das freiwillig gemacht in Potsdam im Frauenzentrum. Wir haben dort eine Kochgruppe und dort gibt es syrische und arabische allgemein und deutsche Frauen. Und wir treffen uns mindestens einmal im Monat und kochen zusammen. Und dort kam diese Idee, dass viele von uns wollen gerne Fahrradfahren lernen, aber wir wissen nicht, wie genau. Ich habe vorher nie ein Fahrrad angefasst. Ja, und dann hat unsere Coach uns das beigebracht.
Das haben Sie also genauso geschafft wie das Refugee Teachers Program. Wenn Sie sich das mal angucken, würden Sie sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte, dieses Programm?
Ja, es hat mir die Chance gegeben, wieder Englischlehrerin zu sein. Mhm.
In den kommenden Jahren werden rund 35.000 Grundschullehrerinnen und Lehrer in Deutschland fehlen. Da kommt so ein Projekt wie von der Uni Potsdam natürlich genau richtig, denn 11.000 Lehrer haben alleine 2016 Asyl beantragt. Das Potenzial ist also da. Würden Sie sagen, Ala, dieses Programm ist bereits perfekt oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
Es gibt immer noch Platz für Verbesserung.
Was zum Beispiel?
Und weil ich in die erste Runde war, so die Proberunde, wir könnten auch viel ausprobieren und erleben. Und dann sagen wir zu Frau Vogt, die hat dieses Programm erfunden. Gegründet.
Eine Professorin der Uni Potsdam. Mhm.
Genau. Und dann, wir treffen uns immer, so jede 2 Monate. Und dann sagen wir, wie es funktioniert, was läuft nicht. Und es gibt schon viele Vorschläge von uns Absolventen für die nächste Runde, was kann verbessern sein. Und es gibt schon Vorschläge, zum Beispiel in die nächste Runde wird es 2 Praktikums geben und nicht nur 1. Mhm. Dass man auch vielleicht in 2 unterschiedliche Schulen die Chance haben kann, zu schauen.
Was kann noch besser laufen?
Also wir haben die Seminare an der Uni besucht mit dem Niveau B1 und das war schwer, mit deutschen Studenten zu sitzen und schwierige Texte zu lesen, die die Deutschen selbst nicht verstehen. Das frustriert einfach. Und jetzt die Idee ist, dass die Neuen machen die Seminare nach B2 oder mit C1.
Sie sind jetzt seit 3 Jahren hier und Sie scheinen sehr, sehr gut integriert zu sein. Erstmal sprechen Sie wirklich sehr gut Deutsch. Sie haben mit einem unglaublichen Fleiß dieses Refugee Teachers Programm geschafft. Wenn wir jetzt mal auf Leute gucken, die sich nicht ganz so integriert haben wie Sie, wie könnte man denen helfen, es à la Kassab gleich zu tun? Also was kann Menschen motivieren, so zu werden wie Sie?
Ich glaube, mehr Chancen auf den Beruf. Für mich war dieses Refugee Teachers Program einfach perfekt, weil es sehr spezifisch für meinen Fall war. Und vielleicht gibt es noch andere Leute, die andere Berufe schon gemacht haben, aber sie wissen nicht, wie es hier in Deutschland weiter funktioniert.
Das heißt aber, man braucht Leute, die einem helfen, sich zu informieren. Wie haben Sie sich informiert?
Es war überall. Facebook, Radio. Es war einfach ein tolles Programm. Tolle Idee. Ja, Proberunde, meine Runde. Aber trotzdem, es hat geklappt. Es hat was Gutes gebracht.
Eine Ihrer Schwestern ist jetzt hier in Deutschland. Jetzt haben 2 Kassab-Schwestern Kontakt zu den Eltern daheim. Wie geht es Ihren Eltern? Wie geht es dem Rest der Familie aktuell?
Es geht zum Glück gut. Sie leben noch, das ist am wichtigsten. Sie haben zurzeit fast immer Wasser und Strom und genug Essen. Und ich fühle auch jetzt besser, weil ich jetzt arbeite und kann auch meine Familie unterstützen.
Hätten die Eltern die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen?
Nein. Und auch wenn es eine Möglichkeit gibt, ich würde das lange überlegen. Mein Vater ist schon 75 Jahre alt, hat ein paar Krankheiten und es wird für ihn schwer, hier zu kommen und nicht nur hier zu kommen, eine Sprache zu lernen, in einem anderen Kultur zu leben. Das wird für ihn sehr schwer sein.
Wie ist es denn überhaupt mit der medizinischen Versorgung in Syrien?
Also, wo meine Familie wohnt, ist noch okay. Es gibt noch Ärzte und Krankenhäuser. Bestimmt ist alles schwieriger, weil wegen des Kriegs es gibt immer schwierige Fälle. Und es ist das auch alles teurer geworden. Viel, viel teurer, als die Leute leisten können.
Ala Kassab, die heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur unser Gast ist, muss noch 4 Wochen in der Schule arbeiten, dann fangen die Weihnachtsferien an. Gibt es in Syrien ähnlich viel Ferien wie bei uns in Deutschland?
Ja und nein. Die Ferien sind einfach anders. Hier haben die Kinder so 1-2 Monate Schule und dann wird es wieder Ferien 2 Wochen und so weiter. In Syrien sind die Ferien nicht so lang in der Schulzeit. So ein paar Tage, eine Woche maximal. Und dann unsere Sommerferien ist viel länger.
Und dann beginnt natürlich das neue Jahr. Und mir scheint so, nachdem ich Sie jetzt kennengelernt habe, Ihre Devise ist wirklich so nach vorne schauen und machen, was man machen möchte. Wie wird das denn weitergehen mit Ihnen? Werden Sie zum Beispiel dieses zweite Fach noch studieren?
Ja, gerne. Ich überlege mir noch, ob ich das als zweites Fach lerne oder ob ich von Anfang an studiere, Lehreramt.
Und welches zweite Fach wäre das?
Ich habe ein paar Ideen im Kopf. Ich überlege gerade Mathe. Schwer, aber vielleicht mit Grundschulkindern ist auch, kann Spaß machen.
Wenn das nicht klappt, dann werden Sie Sportlehrerin und bringen allen anderen Fahrradfahren bei.
Das ist leider unrealistisch. Ich hab noch selbst Angst beim Fahrradfahren neben Autos oder wenn es dunkel ist oder beim Regen.
Ala Kassab, was immer Sie machen werden. Ich bin Gisela Steinhauer, ich wünsche Ihnen ganz viel Glück dabei.
Vielen Dank.
Und ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Deutschlandfunk Kultur, was noch lange als Podcast zu hören ist. Dankeschön.
Danke.